willkommen zur letzten Predigt von unserer Serie «Mein Stutz, dein Stutz». Wir haben viel gelernt über Besitz und Geld und ich habe festgestellt, dass wir in dieser Predigtserie auch viel über Fragen geredet und nachgedacht haben, wo die Schweizer Banken sich auch Gedanken machen. Mindestens eine von diesen Schweizer Banken, nämlich Credit Suisse. Beim Skirennen schauen habe ich gesehen, dass sie eine Werbung bringen und in dieser Werbung bringt Credit Suisse sackgute Fragen, finde ich. Mal schauen sie miteinander und reden über ein, zwei von diesen Fragen, die sie stellen.
Worum geht's im Leben? Geht's um die Familie? Oder die Familie? Geht's darum, mehr zu investieren? In eine bessere Welt? Oder in sich selbst?
Mami, mein Kunstheim.
Geht's um genau jetzt? Oder um später? Es geht darum, was Ihnen wichtig ist. Genau darum geht's. Credit Suisse Private Banking.
Jetzt mal völlig abgesehen von der Credit Suisse. Wie findet ihr die Fragen? Das sind gute Fragen, oder? Sollen wir in eine bessere Welt investieren? Oh ja, natürlich. Die Frage ist, wo das die ist. Und da wissen wir vielleicht etwas, was Credit Suisse nicht weiss. Wir wissen, wo die bessere Welt ist. Wo ist die? Das ist das Reich Gottes, wo im Kommen begriffen ist und eines noch ganz wird aufblühen, dann in der Ewigkeit. Also wir wissen etwas, was Credit Suisse nicht weiss, und mir ist aufgefallen, mindestens so wie die Werbung gemacht ist, dass es immer so einen Kontrast gibt. Entweder eine Art in die bessere Welt oder in mich selber investieren. Wenn ich in eine bessere Welt investiere, dann kann ich nicht auch noch in mich selber investieren. So der Kontrast. Und im Christentum ist das natürlich völlig anders. Gerade indem wir in eine bessere Welt investieren, die Gottes Reich, etwas, so grösser und wichtiger ist als wir selber, investieren wir auch in uns. Das ist im Christentum wunderbar. Und es gibt auch nicht einen Kontrast oder Konflikt zwischen dem Jetzt oder dem Später. Irgendjemand in seinem Handy ist da laut am Rufen. He? Vielleicht können wir das abstellen. Also, es geht nicht um Jetzt oder Später, sondern es geht um beides. Gott möchte, dass es mir gut haben im Jetzt, aber auch im Später. Also die arme Schweizer Bank hat so viel Geld, aber weiss eigentlich die Antworten auf die wichtigen Fragen nicht. Es wäre höchste Zeit, sie würden mal einen Theologen anstellen. Ich würde mich natürlich gerne zur Verfügung stellen. Ich finde die Fragen sehr gut, die Antworten ziemlich dürftig. Jetzt bei dieser ganzen Serie haben wir gesehen, und das ist jetzt wie ganz zentral, es ist nicht mein Stutz, es ist nicht dein Stutz, es ist sein Stutz. Also alles, was ich habe, und wir reden dann nicht nur von den Finanzen, aber wir reden auch von den Finanzen. Also all meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine physischen Ressourcen, mein Besitz, all diese Sachen sind Sachen, die nicht mir gehören, sondern mir anvertraut sind. Und wenn ich das verstand, dann kommt Entspannung in mein Leben. Dann kann ich Sabbat machen. Dann muss ich mir gewisse Sorgen nicht mehr machen. Wenn ich das nicht verstanden habe, wenn ich denke, all das Zeug, das bei mir ist, gehört mir, dann nachher werde ich sehr viel mehr Stress haben und Unruhe haben im Leben. Jetzt die Frage ist, wie lebe ich denn mit etwas, wo mir zwar nicht gehört, weil es jemand anderem gehört, aber sehr real bei mir ist, wo mir anvertraut ist. Und ich bin erinnert worden in den Vorbereitungen an eine Situation, wo ein Freund aus der Kishona Felbe mir einmal in meiner Jugend für fast einen Monat einen super grossen, schönen TÜV ausgeliehen hat, damit ich den brauchen kann. Er hat es mir anvertraut, den TÜV, weil mein anderer TÜV ist kaputt gewesen irgendwie. Und ich habe sofort gewusst, ich fahre irgendwie anders mit dem anvertrauten TÜV um, als mit dem, wo ich gemeint habe, das sei meine. Oder? Also wir leben anders, wenn wir mit dem Grundgefühl da sind, das, was ich habe, gehört nicht mir, sondern gehört jemand anderem, aber ich habe es. Es ist mir anvertraut. Und die Frage ist, wie leben wir mit dem? Und wenn ihr in der Literatur schaut, wird oft das Wort Haushalterschaft gebraucht. Das, was mir anvertraut ist, das soll ich mit guter Haushaltung bedienen. Und darum finden wir in der Bibel das Wort, zum Beispiel in dieser Bibelstelle, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Da haben wir wieder Empfangnix, also anvertrautes Zeug. Mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Das ist sehr breit zu verstehen. Das sind einerseits da, was die einen von euch vielleicht kennen, Geistesgaben drin, da, wo ich von meiner Mami erzählt habe. Aber auch grundsätzlich unsere Finanzen, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, da ist alles drin. Und da sollen wir als gute Haushalter verwalten. Das ist das Wort, das ganz viel vorkommt. Also wir sollen Haushalter sein. Und darum haben wir in vielen Literaturen eine Definition. Wie lebe ich mit dem ausgeliehenen TÜV, Motorrad? Wie handle ich mit dem? Und viele Bücher tun es ungefähr so definieren. Haushalterschaft ist das Verwalten von dem, was mir nicht gehört, aber mir anvertraut ist. Jetzt, die Definition ist ganz genau richtig, ich finde sie aber zu defensiv. Weil das Wort verwalten verbindet die Menschen in unserer Kultur eher mit einfach Status quo erhalten. Nicht mit investieren und nicht mit schützen. Das ist natürlich eine Beleidigung für jeden, der in der Verwaltung arbeitet, irgendwo. Oder? Ihr erhaltet nur den Status quo erhalten. Das stimmt natürlich nicht. Jeder gute Verwalter, auch in jeder Verwaltungsaufgabe auch in unserer Zeit, weiss, zum gut verwalten, muss man da machen, was wir in der ersten Predigt gelernt haben, nämlich wir müssen bebauen und bewahren. Investieren, entwickeln, innovativ sein und schützen. Immer die beiden Sachen. Und wenn wir diese beiden Sachen machen, passiert etwas in unserem Umfeld, das darf aufblühen. Und ich schlage euch darum eine andere Definition vor, die vielleicht ein bisschen mehr motiviert. Haushalterschaft heisst das, was Gott mir anvertraut hat, zum Aufblühen bringen. Wie gefällt euch das? Haushalterschaft heisst da, was Gott mir anvertraut hat, zum Aufblühen bringen. Und darum gefällt mir auch das Bild von unserer Serie gut. Unser Geld soll etwas dienen, dass etwas anderes zum Aufblühen kommt. Und ich habe euch letzten Sonntag gebeten, mal vor eurem inneren Auge durch alles, was ihr habt, so durchzugehen. Eure Fähigkeiten, eure Ressourcen, auch eure Konten und euer Portemonnaie. Und euch vorzustellen, das gehört alles nicht mir, es gehört ihm. Und jetzt geh noch mal durch. Und überleg, all die Sachen, die ich hier habe, die soll ich bebauen und bewahren, investieren und schützen, die soll ich so behandeln, dass diese Sachen aufblühen. Das ist so ein anderes Gefühl, wenn man mit so einem Gedanken darf, an das hergehen, was in unserem Leben vorhanden ist, von Gott her geschenkt. Ich stelle fest in meinem eigenen Leben, aber auch im Gespräch mit vielen Christen, dass mir davor zurückschrecken. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist die Aufgabe, die Gott uns gibt. Die Sachen, die wir haben, in seinem Sinn zum Aufblühen zu bringen. Viele schrecken aber zurück. Und darum ist das allererste, was du und ich machen müssen, ist, wir müssen diesen Auftrag annehmen. Und darum der erste Schritt ist, nimm die Aufgabe an. Warum? Weil du hast das Vertrauen vom Auftragsgeber. Wir haben all diese Sachen in unserem Leben und wir denken, wir können doch da nicht, wir sind gar nicht fähig, diese Sachen zum Aufblühen zu bringen. Doch. Du hast das Vertrauen vom Auftraggeber, von Gott selber. Ich gebe euch ein Beispiel von einem guten Diener, der einen Auftrag angenommen hat. Das ist der Diener von Abraham. Sein Chef von dem Diener, der Abraham, der hat ein Problem gehabt. Und der Diener musste helfen, das Problem zu lösen. Nämlich der Sohn vom Chef, der Isaac, hat noch keine Frau. Und der Diener, der soll jetzt hier helfen. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, da haben wir wieder das Wort, der sein ältester Knecht war. Geh in meine Heimat und such in meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn, für den Isaac aus. Schluck, schluck. Aber was ist, jetzt können wir gerade fragen, wenn die Frau nicht mitkommen will, das ist noch eine gute Frage, finde ich, fragte der Knecht. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Merken wir, da hat es Fragen, Unklarheiten, Unsicherheiten. Auf keinen Fall, erwiderte Abraham, denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat und mein Elternhaus zu verlassen und er hat mir versprochen, meinen Nachkommen dieses Land zu geben. Er wird seinen Engel vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Also, wie wäre es gewesen, wenn der Abraham dir den Job gegeben hätte? Also stellen wir uns das mal vor, an deiner Entscheidung würde es hängen, mit wem der Sohn von deinem Chef den Rest von seinem Leben verheiratet ist. Das ist der Auftrag, den er da bekommt. Hättest du ihn angenommen? Wir wissen nicht genau, wie nervös er war, der Diener. Aber was wir wissen, ist, er hat das volle Vertrauen vom Chef, vom Abraham gehabt. Warum? Der Abraham hat ihn bekannt. Er hat ihm im Kleinen schon Verantwortung gegeben und immer mehr Verantwortung in seinem Haushalt. Und dann hat er Diener gekannt und er gibt den Auftrag dem Diener, nicht weil er weiss, er wird scheitern, sondern weil er weiss, er kann das. Tatsache, dass der Abraham dem Diener den Auftrag gibt, sagt dem Diener, ich kann das. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wenn wir so einen Auftrag bekommen, wenn wir so einen Auftrag bekommen, wissen wir etwas. Wir können das. Wir haben im Neuen Testament das Gleichnis von Jesus Christus, wo er darüber redet, wie viel gibt er jedem von uns. Er gibt unterschiedlich viel. Und der Unterschied kommt aus unseren Fähigkeiten. Das ist ein berühmtes Gleichnis von dem Talent. Das schauen wir nachher noch mal kurz an. Und da haben wir eine Art Besitzer, der sehr viel Geld hat und verteilt. Er verteilt Talent, das sind grosse Summen Geld. Sagen wir ein paar Millionen. Einem seiner Diener gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Und jetzt ist der Schlüsselsatz. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Also der Besitzer, der kennt seine Leute und er tut ihnen ihren Fähigkeiten entsprechend etwas geben. Jetzt der Punkt da ist, Gott hat dir und mir etwas anvertraut. Und die Tatsache, dass du das Zeug hast, sagt dir, Gott vertraut dir und traut dir zu, diese Sachen in seinem Sinn zum Aufblühen zu bringen. Du weißt, indem du hast, dass du das kannst. Darum nimm die Aufgabe an, weil du hast das Vertrauen vom Auftraggeber. Du musst keine Sorgen haben. Es ist nicht so, dass du es nicht könntest. Du wirst ein paar Fehler machen, ich auch. Aber grundsätzlich traut es dir Gott zu. Und jetzt geh nochmal durch dein Leben und sag nicht nur, das gehört dir alles Gott und ich soll das zum Aufblühen bringen, sondern nimm den Auftrag an, den Gott dir gibt. Die Tatsache, dass du das Zeug hast, sagt dir sehr viel. Es sagt dir, du kannst es. Du bist in der Lage, du bist fähig, das zum Aufblühen zu bringen, im Sinn von Gott. Das ist das Erste. Wenn du das gemacht hast, ist das Zweite, wenn wir jetzt auf die Finanzen gehen, spend freigebig in deinem näheren Umfeld. Freigebig spenden, das ist wichtig. Im Alten Testament haben wir folgende Bibelstelle, die auch für uns heute gilt. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, da haben wir auch wieder Anvertrautes, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig oder geizig. Seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein. Nur wenig geben, weil du viel behalten für dich. Gebt gerne, ohne zu klagen. Wisst ihr noch? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gebt gerne, ohne zu klagen, dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Also wenn wir gehen, sollen wir freigebig geben. Wenn du nicht freigebig gibst, dann ist es wie da, was du spendest, wie wenn du willst, zurückhalten für dich. Und für dich behalten. Du sagst, eigentlich will ich es für mich, ich gebe das jetzt aber trotzdem. Es ist wie wenn deine Hand schliessest. Und wenn deine Hand geschlossen ist, dann kann natürlich Gott nicht mehr reinlegen. Die Bibelstelle sagt, nein, tu mit offener Hand spenden, freigebig, nicht hartherzig. Dann ist deine Hand offen und Gott kann wieder reinlegen und kann Neues und kann mehr reinlegen. Also gib freigebig. Das ist das Erste. Und das Zweite ist jetzt die Frage, wem soll ich denn geben? Und die Bibelstelle, die wir hier haben, hat am Anfang eine interessante Aussage. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten und in euren Städten? Also gibt den Nähe nach. Wir haben in unserer Zeit eine grosse Herausforderung. Wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir im Internet schauen, kommen wir innerhalb Minuten Bericht über von Krisen am anderen Ende des Globus. Ein Krieg, eine Hungersnot. Und da ist gerade die Frage bei uns, sollen wir etwas spenden? Sollen wir etwas geben? Und die Bibel sagt, wenn ihr weit weg etwas gebt, dann missachtet und vernachlässigt nicht die, die nahe sind. Wir haben im Neuen Testament 2 Stellen, wo der Paulus Christen richtig zurückpfeifen muss, weil sie einfach so viel weggegeben haben, zu allen möglichen Leuten, aber nicht zu denen, die nahe sind. Einer ist im Galater 6,10. Da sagt er, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Also jawohl, allen, auch denen, die weit weg sind. Besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Also was wir da haben, ist vermutlich eine Situation, dass Christen sehr viel Geld gespendet haben für Nicht-Christen, aber dabei Christen vernachlässigt haben und vergessen haben. Und der Paulus sagt, macht das nicht. Die Geschwister, die sind euch geistlich näher, gebt denen besonders. Und der zweite Stelle, da wird er dann richtig scharf. Wenn aber jemand die seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und mit Hausgenossen ist da die biologische Familie gemeint. Also Mami, Papi, Kindlis, Ehepartner und so. Und was er da sagt, ist, was auch immer ihr spendet, vergesst auf keinen Fall wirklich die, die euch biologisch näher sind, zu versorgen. Und darum kann man sagen, wir sollen freigebig spenden denen, die biologisch näher sind. Was heisst das? Das heisst nicht zuletzt einfach, wenn es geht, eine Pension aufbauen, damit, wenn ich nicht mehr Geld verdienen kann, vielleicht schaffst du, ohne dass du Geld verdienst, aber wenn du Geld verdienst, versuchst, Summen aufzubauen, eine Planung zu machen, auch für die Altersvorsorge, dass du den Rest deiner Familie nicht unnötig zu einer Last wirst. Vielleicht müssen sie helfen, aber wenn es geht anders, dann mach das. Oder auch das Erbregel ist. So viele Familien, die ich kennenlerne, wo wenn jemand stirbt, kommt es zu grossen Auseinandersetzungen. Wer darf jetzt was haben? Tu das regeln, sodass Friede da ist. Und hinterlasse, wenn es möglich ist, etwas. Jetzt die einen sagen, natürlich, die Kinder müssen selber anstehen. Ich kann Millionen auf der Seite haben, das brauche ich für mich. Oder gib es weg, meine Kinder müssen auf eigenen Beinen stehen. Ja, das müssen sie natürlich auch. Aber es kann auch grosse Hilfe sein, ein bisschen etwas mitzubekommen. Damit wir das alles machen können, müssen wir sparen. Was heisst sparen? Sparen heisst, unter den eigenen Möglichkeiten leben, nicht drüber. Unter den eigenen Möglichkeiten leben heisst sparen, und die Bibel kritisiert sowohl extremes Sparen wie auch überhaupt nicht sparen. Extremes Sparen wird stark kritisiert von Jesus, die einen sparen, sodass sie 1000 Jahre noch davon leben könnten. Übertrieben gesagt. Andere sparen überhaupt nicht. Das wird auch kritisiert. Nein, wir sollen gesund sparen. Im Vertrauen, dass Gott uns grundsätzlich versorgt, sollen wir ein gutes Maß an Sparen finden. Damit wir denen, die uns biologisch nach sind, können dienen, auch mit unserem Geld. Aber nicht nur die biologisch nahe sind, sondern auch geistlich nahe. Die Christen. Auch der eigene Gemeinde. Das ist das, was da dazugehört. Aber nicht nur die biologisch und geistlich nahe sind, sondern auch räumlich nahe. Also Leute, die in der Nähe sind, räumlich, geografisch. Zum Beispiel letztes Jahr für uns als Gemeinde hat das geheißen, dass wir der Ukraine festhelfen. Wir haben fast 40'000 Franken dürfen brauchen von Geld, das wir gespendet haben als Gemeinde, um in den ersten Wochen, wenn sie am gekommen sind, wirklich substanziell zu helfen. Ganz, ganz vielen Hunderten haben wir so können helfen. Die sind uns räumlich näher gekommen und darum haben wir geholfen. Und wir haben freigebig geholfen. Aber nicht nur räumlich näher, sondern auch persönlich näher. Weil vielleicht sagst du, ich möchte ja bei dieser Krise an einem anderen Ort auf der Welt etwas spenden. Dann hilft es, dass du einem Projekt oder einer Organisation spendest, wo du einen persönlichen Kontakt hast, jemanden kennst, der dort arbeitet. Wir haben zum Beispiel als Gemeinde dürfen einen Generator in die Ukraine schicken. Da ist der Generator, der war an Weihnachten noch hier in Frauenfeld und ist jetzt bei diesem Pastor in der Ukraine, in der Mitte der Ukraine. Ihr seht hier die Kirche, ihr seht ein bisschen, was für einen Zustand, dass die Kirche ist. Und da hat er ein Video gemacht und er uns Danke sagt. Und wir haben das nicht einfach irgendeiner Gemeinde oder Kirche in der Ukraine geschickt. Wir haben es in einer Gemeinde geschickt von jemandem, der bei uns ist. Wir haben durch den persönlichen Kontakt das dann dürfen machen. Und die dürfen jetzt Strom haben, die dürfen Wärme haben, die dürfen Licht haben, können Gottesdienste feiern. Die Leute leben zum Teil da innen. Das ist ein ganz wichtiges Element für die Gemeinde. Und das ist eigentlich wie räumlich weit, aber persönlich näher. Und wenn du dir überlegst, woher du spenden sollst, schau, dass mindestens, wenn es geht, persönliche Nähe vorhanden ist. Also das Zweite, was wir machen sollen, nachdem wir Ja gesagt haben zum Auftrag, ist, wir sollen wirklich mit offener Hand spenden im nahen Umfeld. Das Dritte ist, investier dankbar von dem, was du hast. Und die Betonung ist, investier da, was du hast und nicht da, was du nicht hast. Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema, das haben wir schon genug angeschaut, darum bringe ich keine Bibelstelle dazu. Aber wenn ich Danke sage, dann sage ich auch einfach Danke, du hast mir genug gegeben. Wenn ich Schulden mache, zum Beispiel zum Ferien machen, das ist ein Beispiel, das wir letzte Woche angeschaut haben, oder wenn ich Schulden mache, um endlich einen Fortschritt von meinem wunderbaren Opel Safira zu einem roten Ferrari oder Porsche zu machen, dann sage ich damit, eigentlich, Gott, du hast mir nicht genug gegeben, dann bin ich nicht dankbar. Schulden machen kann und ist es oft, wenn wir es für Konsumgüter einsetzen, oder ich kenne auch Christen, die zum Teil Schulden gemacht haben, um einem christlichen Projekt Geld zu spenden, dann ist das eigentlich ein Ausdruck von Undankbarkeit. Wenn ich Danke sage, dann gebe ich damit Gott bekannt, ich akzeptiere, du hast mir so viel gegeben. Und das ist dann die Menge, mit der ich wirtschaften tue. Ich hätte natürlich gern mehr. Jeder von uns hätte vielleicht gern mehr. Aber wir sagen Danke. Und dann wissen wir auch von dem, was du uns gegeben hast, das investieren wir. Es kann manchmal Sinn machen, Schulden zu machen, wenn das Geld einen wirtschaftlichen Nutzen hat oder dann auch wieder Geld generiert, einen Mehrwert generiert. Aber grundsätzlich sollte man sehr vorsichtig sein mit Schulden machen. Also wenn ich weiss, wie viel habe ich und Danke gesagt habe dafür und die Grenzen auch von Gott her akzeptiert, dann soll ich das investieren. Und wir lesen jetzt den Text von Jesus weiter, wo wir schon den ersten Vers gesehen haben. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er, der, wo das Geld anvertraut hat, ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Das ist ein heißes Wort da. Er wuchert, ist da eigentlich gemeint. Dürfen wir wuchern? Der hat Risiken eingenommen. Der hat nicht einfach nur auf sicher geschaltet, der hat wirklich geschafft, der hat investiert und geschützt, bebaut und bewahrt, was er bekommen hat. Und er hat dann 5 weitere dazu dürfen gewinnen. Da ist etwas entstanden, da ist etwas aufgeblüht. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Ihr könnt es selber weiterlesen daheim. Der Punkt, den Jesus da macht, ist, bitte verbuddle da nicht, wo ich dir anvertraue, in einem Loch in der Erde. Das lohnt sich nicht. Mach es einfach nicht. Schaff mit dem, was ich dir anvertraut habe. Nimm es dankbar an, so viel, wie ich dir gegeben habe, und dann investier es. Du bebauen und bewahren, bring es zum Aufblühen. Sag ja zu dem Auftrag. Hab keine Angst. Der hat Angst. Darum buddelt er ein Loch. Der will kein Risiko eingehen. Und er versteckt es und er wird scharf kritisiert dafür. Jesus sagt da, investier es. Jesus sagt, go for it. Nimm da, wo ich dir anvertraut habe, und go for it. Und das führt uns zum Schlusspunkt und mit dem schließen wir auch unsere Serie. Entscheid proaktiv, damit es aufblüht. Wenn du diesen Auftrag annimmst und zum Aufblühen willst bringen, dann nachher dann wirst du ganz viele Entscheidungen müssen treffen. Was mache ich, damit es aufblüht? Und der Erste, der das gemacht hat, ist ja der erste Mensch, der die Verwalterschaft von Gott bekommen hat. Das ist der Adam. Gott hat dem Adam gesagt, tönt bebauen und bewahren. Und die erste Aufgabe, die er dann macht, ist, er kommt dir über von Gott. Und das lesen wir da im 2. Kapitel der Bibel. Er, Gott, brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen. Wieder, er vertraut ihm an. Um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und das finde ich so heiß da. Um zu sehen, wie er sie nennen würde. Nicht Gott sie nennen würde, sondern der Haushalter sie nennen würde, der Adam. Genauso sollten sie dann auch heißen. Also, da ist der gekommen. Und was für einen Namen hat er dem gegeben? Jetzt sind wir natürlich am Studieren. Wir kennen die Ursprache nicht, oder? Aber wir sagen dem Tier Elefant. Also, der Adam hat dem Elefant gesagt, das Tier heisst Elefant, nicht weil Gott in seiner Souveränität entschieden hat, das Tier heisst Elefant, sondern wer hat das entschieden? Ein guter Haushalter vom anvertrauten Gottes. Da ist er kreativ gewesen, er gefunden, der Name Elefant passt dazu. Er hätte auch sagen können, Ameisen. Und dann würdest du auf einer Safari sagen, schau mal, Die majestätische Ameise. Passt das zu dem? Mein Punkt ist der. Ein guter Haushalter muss aktiv werden. Proaktiv. Und trifft einen Haufen Entscheidungen, wo es nicht einfach nur richtig und falsch gibt. Wir Christen denken manchmal, Gott hat einen eindeutigen, klaren, einzigen Willen und es gibt eine Million falsche Optionen. Heute soll ich rote Socken anlegen, morgen grüne. Und wehe, ich lege heute schon die grünen an. Dann habe ich eine Todessünde begangen. Dann habe ich mich am Willen Gottes vergangen. Ja, wenn Gott möchte, dass du heute die grünen anlegst, würde er dich gut genug informieren, vertraue mir. Dann wüsstest es du und dann leihst vielleicht auch die grünen an. Aber grundsätzlich sagt Gott, ich vertraue dir zu, dass du die Sachen in deinem Leben zum Aufblühen bringst und Entscheidungen wirst treffen. Ich schaue gespannt zu, wie beim Adam. Hat es mich Wunder genommen, wie nennt er das dir? Und wie nennt er selbst dir? Und auch in deinem Leben ist Gott du gespannt, was wirst du entscheiden, um diese Sachen zum Aufblühen zu bringen in deinem Leben. Und wenn er einen klaren Willen hat, an einem Punkt, wird er dich schon informieren. Aber sonst ist er einfach gespannt und so soll es dann auch sein. Das ist dann gut. Und in deinem und in meinem Leben ist Gott du gespannt. Und im Leben von uns als Gemeinde ist Gott du gespannt, was werden wir als Gemeinde machen, damit sein Reich zum Aufblühen kommt. Und am Schluss von dieser Serie, glaube ich, stellt Gott mir und dir einfach die Frage, nimmst du die Berufung an, was ich, Jesus, dir anvertraut habe, für mich zum Aufblühen zu bringen? Indem du freigebig spendest, dankbar investierst und proaktiv Entscheidungen triffst. Da ist das Risiko. Aber wir tun keine Löcher buddeln und das Zeug vergraben für den, bis wenn Jesus wiederkommt. Sondern wir nehmen es in die Hand und wir bringen es zum Aufblühen. Und ich lade dich ein, um jetzt mit mir zu beten, um das Segen Gottes. Wir werden nachher dann noch die Infos haben und Schlusslied singen, aber ich möchte, dass Gott uns segnet. Und innerlich kannst du vielleicht mit mir mitbeten im Sinn von dem, was da steht. Jesus, wir danken dir, dass ja, eigentlich du uns da als Vorbild bist. Du hast so vieles gehabt zum Dienen und du hast es voll gemacht. Und dein Dienst hat Opfer bedeutet, aber auch einen riesen Segen gebracht. Segen bis in unsere heutige Zeit, bis in unser eigenes Leben. Und wir danken dir, dass du uns zu Mitgestalter an deinem Reich berufen hast. Wir sollen bebauen und bewahren, investieren und schützen. Es soll durch das, was wir entscheiden, und du bist auch gespannt, was wir werden entscheiden, soll es zum Aufblühen kommen in unserem Umfeld, in deinem Sinn zum Aufblühen. Und so danken wir dir heute für das, was du uns anvertraut hast. Und wir sagen auch Danke für die Menge, die du uns anvertraut hast. Du hast dir das gut überlegt, wie viel du uns anvertraust. Anderen hast du vielleicht mehr, anderen hast du weniger gegeben, aber es ist eigentlich egal. Wir wollen uns nicht vergleichen, weil wir nicht wollen, dass Neid unsere Herzen verbittert, sondern wir wollen sagen, Danke, weil du uns gegeben hast. Und wir wollen das in die Hand nehmen und investieren für dich und zum Aufblühen bringen. Und wir sehnen uns danach, das dürfen zu machen. Hilf du uns dort, wenn wir Angst haben, trotzdem Ja zu sagen zum Auftrag, den du uns gibst. Hilf uns dort, wo wir stolz sind, wieder dankbar zu werden. Wir bitten dich von Herzen, dass wir eines Tages in der Ewigkeit werden können sehen, dass die Entscheidungen, die wir werden treffen, in Bezug auf unser Leben und unseren Dienst, aber auch in Bezug auf unser Portemonnaie, grosse Frucht für dich gebracht hat und da mir selber auch gesegnet dürfen sein. Hilf uns, unsere Hand zu öffnen. Hilf uns, unsere verkrampfte Faust aufzumachen, damit du uns mehr kannst geben, als wir bis jetzt haben. Segne du uns, wir bitten dich in dem Sinn. Amen.
In dem zweiten Teil von unserem Gottesdienst schauen wir Fragen an, die ihr im Verlauf der Gottesdienstserie im Online-Chat eingestellt habt. Viel Vergnügen beim Zuhören und eine gute Inspiration.
Franziska,
bitte schön.
Du hast dich ja mit diesen Inhalten auseinandergesetzt. Wir haben die Serie miteinander vorbereitet. Und ich möchte dir gerade mal eine Frage stellen, die jemand online gestellt hat. Mal schauen, was du da dazu sagst. Wie wurde das Sabbatjahr ganz konkret gelebt in Israel? Haben zum Beispiel Zimmermannsleute wie Jesus das Sabbatjahr auch gelebt oder galt es nur für die Bauern? Also hat Jesus Sabbat eingehalten? Sabbatjahr eingehalten?
Ja, ich denke, Jesus hat Sabbat eingehalten, vielleicht ein bisschen anders, als das man dann zumal erwartet hat, als das die Pharisäer oder die Schriftgelehrten erwartet haben. Er kommt da auch immer wieder oder eckt in dem Sinn auch wirklich an bei ihnen. Also von dem her habe ich das Gefühl, Jesus läutet ein bisschen eine neuere Ära ein von dem Sabbat. Sabbatjahr ist noch schwierig zu sagen. So aus dem Verlauf von der Geschichte kann man da ein bisschen zu wenig rausgespüren. Also es gibt sicher bis heute sogar noch orthodoxe Juden, die das Sabbatjahr einhalten. Ich selber gehe jetzt eher davon aus, dass Jesus das nicht gemacht hat. Er war eben ein Zimmermann und nicht, er hat nicht ein Land gehabt, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Man liest es jetzt so in der Bibel aber nicht. Genau. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung.
Ja, also ich finde, eines der Hauptprobleme ist, dass das Sabbatjahr eben nicht eingehalten worden ist von Israel. Und weil wir mit dem Sabbatjahr verhängt und mit dem Sabbat grundsätzlich auch den Schutz haben von Minderheitsgruppen in der damaligen Gesellschaft, also Sklaven, Ausländer, aber auch von der Tierwelt und von der Natur. Und weil Israel eben gerade das Sabbatjahr oft nicht eingehalten hat, ist Israel ins Gericht gekommen von Gott her. Gott hat x-mal gesagt, machen, sie haben es nicht gemacht. Und wird gerichtet, und ich denke, das zeigt auch, wie ernsthaft das Thema ist, um wir anschauen. Wir können es uns nicht einfach leisten, die ganze Zeit Gottes Wille für seine Schöpfung zu betrampeln. Jemand hat dann noch die Frage gestellt, was umschließt Arbeit am Sabbat? Was ist mit Familienarbeit, Freiwilligenarbeit?
Ja, das ist eine spannende Frage gefunden, weil ich vermute, die Person würde hören, was darf man denn jetzt machen am Sabbat, was vielleicht auch nicht, oder zumindest habe ich das Gefühl, liest man es so ein bisschen zwischen den Zielen. Wenn man aber so das Wort Sabbat anschaut und dem ein bisschen nachgeht, dem Wort, dann steckt hinter dem eigentlich etwas ganz anderes, nämlich vielmehr die Frage, wie komme ich denn wieder zur Ruhe? Also letztendlich ist Sabbat nichts anderes als, ich darf neue Kraft schöpfen, ich darf wieder zu Atem kommen, nach 6 Tagen arbeiten und intensiver meistens, auch körperlicher Arbeit, darf ich jetzt einfach mal wieder Ruhe, zur Kraft kommen. Sabbat wird gefeiert, also in dem Sinne ist auch das Feiern wie mit enthalten, so ein bisschen ein würdiges Feiern, etwas Festliches dahinter. Und ich würde es jetzt auch gerade aus dieser Definition einfach auch daraus schliessen, dass Sabbat etwas ist, also dass es eigentlich dann egal ist, was ich mache, aber wichtig ist, ich muss dabei wie zur Ruhe kommen, ich muss in dem Sinne wieder zu neuer Kraft kommen. Vielleicht braucht es wirklich auch mal, dass ich sage, ich mache einfach nichts, ich nehme mir Zeit mit Gott, ich lese ein Buch oder ich schaue ein Skirennen oder was auch immer, also irgendwo, wie man wieder zu Kraft kommt.
Vielleicht hast du bereits schon etwas gesagt dazu, aber jemand hat noch eine Frage gestellt. Und was würde das Sabbatjahr übersetzt in unsere Zeit bedeuten?
Ja, Sabbatjahr, also wir müssen ja nicht ein Sabbatjahr noch halten oder machen. Eben Jesus gibt da im Neuen Testament wie auch eine Neuerung drin. Aber wenn man es jetzt so auf unseren Kontext würde übernehmen, müsste man sich einfach überlegen, wie war denn das Sabbatjahr auch gewesen? Ich meine, das Sabbatjahr ist dazu da gewesen, dass wir uns noch mal Gedanken machen, zu wem gehören wir denn eigentlich? Von wem sind wir abhängig? Wer versorgt uns? Die Israeliten sind wirklich, oder müssen sich abhängig machen lassen in dem Jahr von Gott, dass er sie wird versorgen, wenn sie das Land brach liegen lassen, dass er wird schauen wird. Und ich glaube, das soll unser Fokus sein. Was braucht es denn, damit ich Gott wirklich komplett vertrauen kann? Und das kann ein Bereich sein, es kann vielleicht wirklich auch sein, dass ich sage, ich mache jetzt mal einen Monat ein Sabbatical und gehe nicht arbeiten, für die in dem Sinn
kein Lohn. Da musst du aber zuerst mit dem Chef reden, oder?
Vielleicht, ja, müssen wir, genau. Oder vielleicht, es kann ja auch sein, ganz praktisch, ich verzichte mal ganz bewusst auf eine Lohnerhöhung oder keine Ahnung, was es denn in deinem Umfeld oder Kontext könnte bedeuten. Aber das Wichtige ist, wo muss ich lernen, Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn ich das und das jetzt nicht mache, versorgt er mich trotzdem.
Genau. Danke vielmals.
Ich habe auch Fragen an dich, Paul, weil ich würde ja da nicht die Einzige sein, die Fragen beantwortet. Wäre es nicht ein Zeichen des Vertrauens, wenn wir jeden Sonntag den 10. Teil der Kollekte weggeben würden? Da hat eine Person gefragt und das ist eine sehr gute Frage.
Ja, es ist eine gute Frage. Der Punkt ist genau, das machen wir schon seit vielen Jahren. Also wir gehen jedes Jahr, wir richten uns nicht genau nach dem 10., weil wir eben finden, da mit dem 10. ist etwas, was jetzt nicht bindend ist für Christen. in der heutigen Zeit. Aber wir gehen ungefähr meistens ein bisschen mehr als der Zehnte weg. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr über 50'000 Franken an unsere Missionare gespendet, die in verschiedensten Diensten sind. Wir haben, ich werde in der Predigt das auch noch erwähnen, auch an anderen Gruppen wirklich gegeben. Wir gehen eigentlich meistens mehr wie der Zehnte weiter als Gemeinde sowieso.
Eine weitere Frage. Paul, du hast gesagt, dass wir immer mit dem Ehepartner bereden sollen, was wir geben. Matthäus 6,3 steht was anderes. Gerade wenn ich mein eigenes Geld verdiene.
Ja, das ist immer schön, wenn man als Pastor eine andere Bibelstelle hergehebt bekommt, um zu sagen, Pastor, hast du einen Fehler gesagt? Ja, die Bibelstelle ist wichtig. Dort sagt Jesus, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke Hand spendet. Darum ist es heikel, über Beträge zu reden. Und man soll eine gewisse, ja, es soll zwischen mir und Gott sein. Und das bedeutet auch, wenn ich das mache, gebe ich auch die Verantwortung ab für die Spende. Ich gebe das Geld weiter und habe keinen Anspruch mehr drauf nachher. Aber ich denke, man kann jetzt die Bibelstelle nicht brauchen, um zu sagen, du kannst einfach einem Ehepartner vorbei irgendwie Geld geben. Ich glaube, jedes Ehepaar sollte irgendwie ein Gespräch haben, wo es geklärt ist, wie wird das Geld gebraucht, das da ist und wo verdient ist. Und nachher dann kann es schon sein, dass man einem Ehepartner sagt, und ich muss dann nicht wissen, wo du hingehst, aber ich muss ungefähr die Flughöhe wissen, von dem, was da läuft. Mhm. Ich habe sehr viele Reaktionen auf die Aussage und ich habe gemerkt, die einen gehen wirklich im Prinzip im Keimen Geld weiter, wo der Ehepartner nicht weiss. Das finde ich eigentlich nicht richtig. Ich denke, in der Bibel müsste man mindestens als Ehepaar ungefähr eine Richtung kennen. Ja. Mhm.
Nochmal ganz eine gute Frage. Es gibt so viele, die Not haben, ja sterben, weil sie nicht genug haben. Ob Finanzen oder Gesundheit. Auch wenn sie auf Gott vertrauen. Gilt es nicht für alle?
Das ist eine heisse Frage und auch eine sehr wichtige. Ich finde es natürlich spannend, dass das Sabbatgebot gegeben worden ist zu einer Zeit, wo es viel mehr Hungersnöte gegeben hat. Die Realität ist sehr bekannt gewesen. Und ich denke, Israel sagt, selbst wenn wir sterben sollten, wissen wir, Gott vertraut, versorgt uns mit das, was wir brauchen, auch im ewigen Leben. Also das ewige Leben war im Alten Testament noch nicht so ein Thema gewesen, aber ich glaube, wir können wirklich davon ausgehen, selbst wenn wir als Gläubige und sehr viele Christen sterben, weil sie nicht genug haben in unserer Zeit, das hebelt wie da nicht auf, weil man kann dann so eine Aussage nehmen und dann einfach panisch unterwegs sein im Leben und ohne Vertrauen in Gott. Und das ist auch nicht das, was die Bibel möchte. Also ich glaube, was wir als Christen sagen, ist, wir vertrauen Gott bis in den Tod hinein. Auch an diesem Punkt. Das kann ich Ring sagen. Das ist mir klar. Mhm. Aber ich sage es trotzdem mit grosser Überzeugung, weil ich Leute kenne, die das erleben. Wie kann ich den Unterschied erkennen zwischen richtiger und verantwortungsvoller oder falscher Grosszügigkeit anderen und mir gegenüber?
Ja, ich denke, wir müssen, also wir so ein bisschen auseinandernehmen, diese Frage. Also als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, es gibt eine richtige und eine falsche Grosszügigkeit, mal so ein bisschen das einander gegenüberstellen. Ich denke, da ist einfach fest, ja, aus welcher Motivation heraus gebe ich denn etwas? Ich glaube, richtig wäre es, wenn ich wirklich aus dem Wissen heraus, ich will Gott damit ehren, ich will in sein Reich investieren, ich möchte ja, das Geld, das ich zur Verfügung bekommen habe, für ihn auch wieder weitergeben oder für sein Reich. Und ich glaube, falsch wäre es, wenn es etwas mit mir würde machen würde, wie vielleicht ein Stolz in dem inne oder dass ich andere von mir anfangen abhängig machen, wenn ich eben grosszügig bin. Das kann auch passieren, weil ich habe ja dann wie die Macht in dem inne, weil ich mehr Geld habe und andere kann unterstützen. Ich glaube, das wäre falsch. Und das wäre für mich auch natürlich auch unverantwortungsvoll. Unverantwortungsvoll ist für mich wie noch ein bisschen umfassender. Ich denke auch wieder, unverantwortungsvoll ist es, wenn ich jemanden in eine Abhängigkeit reinführe, dass ich dieser Person gebe, wenn ich eben Macht ausübe. Aber auch mir selber kann ich unverantwortungsvoll grosszügig sein, indem ich zum Beispiel mich auf falsche Sicherheiten stütze tue oder auch in dem Sinne mein Budget sprengen tue, wenn ich so viel gebe, die ich aber eigentlich gar nicht hätte. Und dort eben auch wieder die Frage, für wen gebe ich es denn letztendlich? Aber genau, das wäre so für mich
der Unterschied.
Ja.
Und wie unterscheide ich ungute Sorgen von gottgefälligem Verantwortungsbewusstsein mit den mir anvertrauten Ressourcen?
Ungute Sorgen sind für mich Das ist immer so ein bisschen schwierig zu definieren, aber es ist etwas, das ich wie kontrollieren will. Wenn ich wie das Vertrauen eigentlich gar nicht habe in Gott, dass er eben versorgt, sondern irgendwo selber noch versuche zu steuern und mir die Sicherheit zu geben und die Kontrolle nicht ganz loslassen. Gott gefällig wäre es für mich dann, wenn ich wirklich eben das Vertrauen kann aufbauen kann, wenn ich weiss, dass, was ich bekommen habe, ist mir geschenkt, es ist mir anvertraut und ich tue es gut verwalten, gut bewirtschaften in dem Sinn. Ja.
Danke vielmals. Stell du mir noch eine letzte Frage und dann stelle ich dir die wichtige Schlussfrage. Ist das gut?
Sehr gut.
Wir können leider nicht auf alle Fragen eingehen, die da gekommen sind. Wenn ihr noch möchtet Antworten haben von uns, meldet euch. Wenigstens, dass es persönlich noch überkommt. Aber ja.
Ja, ich habe eine spannende Frage da. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Wieso? Es gibt keine schlechten Gefühle und Neid. Somit habe ich im Himmel kein Problem, wenn jemand mehr hat, oder?
Ja, das ist korrekt, ja. Gut, nächste Frage. Nein, ich finde das ein wichtiger Punkt. Ich möchte ganz kurz dazu etwas sagen, nämlich, wir tun ja nicht Schätze im Himmel sammeln, damit ich im Himmel dann mehr habe als du. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir machen es einfach, weil die Bibel sagt, machen es. Und Gott, und das finde ich unglaublich, das ist eigentlich wie ein Familienunternehmen, wo man miteinander als Familie wirtschaftet. Und da sollen alle davon profitieren, die in dieser Familie sind. Und die Frage ist, wo die Leute dann sofort haben, ja, was ist denn der Lohn, der dann mal kommt? Wie sieht denn der aus? Oder? Und da finde ich, etwas, was mir geholfen hat in der Gleichnis von Jesus, ist, er sagt, du bist in deinem Leben im Kleinen treu gewesen, jetzt gebe ich dir mehr von dem, was du bereits schon gemacht hast. Also ich glaube, der Lohn in der Ewigkeit wird darin bestehen, unter anderem, dass wir größere Verantwortung bekommen im Bereich, wo wir schon aktiv gewesen sind für Jesus in diesem Leben. Also meine ehrenwerte Mami zum Beispiel, sie hat eine Gabe von der Gastfreundschaft in Afrika und auch hier in der Schweiz, wo wir gelebt haben, sind die Leute immer gerne gekommen und um den Tisch herum gesessen. Es war den Leuten wohl gewesen. Ich glaube, sie hat so eine Fähigkeit in diesem Bereich. Und ich würde sagen, wenn sie in die Ewigkeit kommt, wird Jesus zu ihr sagen, schau, du bist in dieser kleinen Küche amigs für 5-6 Gäste treu gewesen. Du hast das gelebt, du hast es gern gemacht. Oder? Und jetzt gebe ich dir eine Küche für 5'000. Oder? Und das wäre so quasi die Idee. Und jetzt kannst du für 5'000 Leute kochen. Und meine Mami wird sagen, 5'000. Das wird ein Lohn sein. Und wir werden es als Lohn empfinden. Mhm. Weil... Die einen sind schon gestresst, merkst du.
Alle, die nicht gestresst sind, müssen beim Mittagessen kochen.
Ganz genau. Der Punkt ist natürlich, es gibt Sachen, die wir sehr gerne für Jesus machen, jetzt schon. Und dann werden wir sagen, jetzt straft er uns mit noch mehr. Oder? Nein, im Gegenteil. Wir werden sagen, leck, ich darf im Kleinen treu sein. Und jetzt komme ich von dem, was ich bereits schon gerne mache, noch mehr Möglichkeiten über. Das wird einfach eine Freude sein. Und das ist etwas, was als Lohn beschrieben wird. Ja. Franziska, du hast die Serie mit mir zusammen vorbereitet. Du hast Predigten gehört. Was hat denn die Serie mit dir gemacht?
Ja, sie hat viel mit mir gemacht, beziehungsweise sie macht es immer noch. Und ich glaube, sie ist nicht jetzt einfach abgeschlossen, wo die Serie abgeschlossen ist. Ich habe eher das Gefühl, ich stehe wieder recht am Anfang. Ich habe manchmal so das Gefühl, oh, das ist doch ein Thema, das hat man schon oder das kennt man schon. Und gleich merke ich, es hat so viel mit mir gemacht. Ich habe auch so ein bisschen rückblickend gemerkt, wo habe ich das Gefühl hatte, ich vertraue Gott, merke aber, ja, ich glaube, so ganz loslassen habe ich es nicht oder habe ich doch nicht können vertrauen. Das sind gerade wieder so ein bisschen Sachen, wo ich am nochmal nachdenken bin darüber. Auch jetzt gerade so über das Thema, auch wie tue ich meine Gaben investiere. Ich bin immer so ein bisschen an einem Punkt, wo ich mich anfange zu vergleichen und vor allem sehe, was ich nicht kann und was ich nicht habe, als das zu sehen, was ich eigentlich geschenkt bekommen habe. Und ja, das ist für mich gerade wieder so ein Lernprozess, da einfach zu sagen, ich nehme es dankend an und ich investiere es eben dankend, so wie du ja auch am Anfang von dieser Serie so gesagt hast. Ja, das ist für mich wie wieder ein neuer Lernprozess, der aufgegangen ist und wo ich eher das Gefühl habe, ich stehe am Anfang, als dass es durch die Serie jetzt gerade schon abgeschlossen ist.
Schön. Wir haben noch viele Fragen und wir sind auch herausgefordert in unserem persönlichen Leben. Und wir möchten jetzt in eine Lobpreiszeit hineingehen, wo wir mit dem ersten Lied auch sagen, Herr, die Fragen, die bringen wir zu dir im Gebet und du hilfst uns, die zu beantworten. Danke vielmals, Franziska. Und ich lade euch